Die Kanzlerin ist eine Satanistin, eindeutig.
Die da oben haben es versaut, haben irgendeine Biowaffe ausprobiert und sind schiefgegangen.
Weg mit diesem System, weg mit dieser BRD, weg mit diesem Verbrecherpakt. Wir wollen unseren Kaiser zurück.
Ja, dann gehe ich halt wirklich heucht aufs Militär, egal ob russisch, egal ob amerikanisch, heucht aufs Militär. Bis diese neue Ordnung da ist, wird auch oberster Befehlshaber Putin hier bleiben.
UNICEF holt die Kinder und bringt sie den Eliten. Warum wisst ihr davon nichts?
Hallo, ihr hört Kabale, eine Sendereihe über Verschwörungsnarrative und Faschismus. In der dritten Staffel, Panik, geht es um Antifeminismus, Eugenik und den Hass auf alles Queere. In der Sendung spreche ich mit Juliette Schnabel von der Berliner VVN BDA. Disziplinierung wagen. So lautet die erste Veröffentlichung von James Dobson aus dem Jahr 1970. Das Buch sollte ein Bollwerk sein gegen die damals aufkommende antiautoritäre Erziehung. Und dementsprechend sieht diese Disziplinierung dann auch aus. Kinder zu schlagen und sie wie Haustiere zu konditionieren, ist laut Dobson essentiell für eine gelungene Erziehung. Das Kind soll nicht krankenhausreif geprügelt werden, aber es muss schon richtig wehtun. Wenn das Kind nicht wirklich weint, dann funktioniert das nicht. Die Instrumente der Gewalt, also Stöcke oder Gürtel, sollen für die Kinder sichtbar aufbewahrt werden, damit sie auch ja nicht vergessen, was ihnen angetan wurde. Und am besten fängt Mensch schon früh damit an, laut Dobson ab dem zarten Alter von 15 Monaten. Umso beunruhigender ist es, dass Dobson 17 Jahre lang in einem Kinderkrankenhaus gearbeitet hat und dass sich sein Erstlingswerk 4,5 Millionen Mal verkaufte. In den folgenden Jahrzehnten stieg Dobson zu einem der erfolgreichsten amerikanischen Evangelikalen auf und sein 1977 gegründetes Medienimperium Focus on the Family ist ein Grundpfeiler rechtskonservativer Organisierung. In den 90ern begründete Dobson dann die Purity Culture, die Reinheitskultur, ein fundamentalistischer Trend, der vorehelichen Sex verhindern sollte. Die Zielgruppe waren dabei vor allem Mädchen und junge Frauen, die auf sogenannten Reinheitsbällen ihren Vätern ihre sexuellen Sünden beichten und ihnen dann ihre Keuschheit bis zur Ehe versprechen mussten. Die sexuelle Unmoral von Frauen und natürlich von Queers ist nämlich für Dobson eine Bedrohung nationalen Ausmaßes. Daher muss auch hier früh interveniert werden. Beim sogenannten Vater-Tochter-Dating sollen Väter möglichst viel Zeit mit ihren Töchtern verbringen und zwar nicht mit harmlosen Familienaktivitäten, sondern in einer romantisierten Art und Weise. Die soll Mädchen schon in jungen Jahren auf Heterosexualität drillen. Laut Dobson ab dem 6. Lebensjahr oder früher. Ja, Doppelmoral scheint ja in diesen Gruppen doch recht verbreitet zu sein.
Genau, also das sind dieselben Leute, die jetzt uns irgendwie Groomer nennen und dann selber aktiv und öffentlich eine Art Grooming als offizielle Politik betreiben. Also ne, Glashaus, Steine und so. Naja, sicherlich ist es nicht so überraschend, dass Dobson äußerst queerfeindlich eingestellt ist und natürlich auch die patriarchale Ehe unterstützt, in der seiner Auffassung nach Frauen Sex tauschen gegen den Schutz, den der Mann ihnen vor äußeren Gefahren bietet. Also wahre Liebe, ja. Und Bradley Onishi beschreibt in seinem Buch Preparing for War ganz klar diese Verbindung von dieser Politik, wie zum Beispiel Dobson sie betreibt, und heutigen Phänomenen wie zum Beispiel dem Kapitolsturm. Also Onishis Ansatz für dieses Buch war die für ihn teilweise quälende Frage, ob er beim Kapitolsturm nicht vielleicht auch dabei gewesen wäre, wenn er nicht aus seiner evangelikalen Blase ausgebrochen wäre. Denn Onishi ist evangelikal aufgewachsen in dieser Reinheitskultur, die Dobson ursprünglich initiiert hatte. Und Onishi beschreibt sehr eindrücklich, wie er und seine damalige Freundin wirklich Angst hatten, sich körperlich zu nahe zu kommen, denn dies wäre unrein gewesen und diese Unreinheit war in dieser Kultur, in dieser Ideologie nicht nur schlecht für sein Seelenheil oder für seine Zukunft, sondern würde auch Unheil über seine Familie, seine Gemeinde und die gesamte Nation bringen. Die USA sind laut Dobson Gottes erwählte Nation und wenn sich jemand nicht Gottes Regeln entsprechend verhält, dann bricht das diesen Vertrag zwischen Gott und der Nation und hätte eine Abwendung Gottes zur Folge, die ja nur in den Abgrund führen kann. Das heißt, Onishi beschreibt eine Art Gehirnwäsche und er sagt, your body is not your own, das heißt, dein Körper gehört nicht dir. Er gehört der Religion und der Nation, er gehört einem Gottesstaat.
Onishi sieht damit ja auch eine Verbindung zwischen Queerfeindlichkeit und aktuellen nationalistischen Bewegungen, die meinen, dass sich alle nach Gottes Gesetzen richten müssen, da sie die Nation von äußeren und inneren Feinden bedroht sehen und Gottes Schutz brauchen. Steckt also laut dieser Gruppen die Kabale hinter der Existenz von Queers?
Also die Idee, dass eine Kabale hinter den Kindern her ist, das ist sehr verbreitet. Posey Parker zum Beispiel, über die wir schon in einer früheren Folge gesprochen haben, sagt nicht direkt ZOG, aber sie benutzt, ähnlich wie Putnam in der letzten Folge, das Bild der Krake. Wenn sie zum Beispiel sagt, die langen, schleimigen Tentakel unserer Feinde reichen bis in die Zentralregierung, sie sind überall, sie sind in den Medien, in den sozialen Netzwerken, im Bildungssystem und im Justizsystem. Und diese Idee der schweigenden Mehrheit, für die sie angeblich spricht, braucht eine Verschwörung, die die Menschen zum Schweigen bringt. Eine Elite, die die Sprache kontrolliert und, wie Parker sagt, zutiefst unheimlich und viel zu mächtig ist. Und sie sagt auch ganz klar, unser Kampf ist es, diese Parasiten loszuwerden. Das heißt, wir haben hier den Feind, der einerseits übermächtig, stark ist und gleichzeitig ein minderwertiger Parasit und daher eigentlich unterlegen. Das ist ziemlich genau das achte Merkmal des Urfaschismus, wie Umberto Eco das auch beschreibt in Der immerwährende Faschismus. Das heißt, es ist ein bedrohlicher Feind, der aber gleichzeitig besiegbar sein muss. Und dieser Sieg, der gleicht dem, was wir schon von anderen heiligen Kriegern kennen. Also sie beschwört das Ende der Zivilisation und sie sagt, nach Pride, nach dem Regenbogen, also nach allem Queeren, werden wir den verdammten Sturm bringen.
Das klingt aber jetzt arg nach Q.
Ja, ich denke auch, dass TERFs generell recht affin gegenüber dem tiefen Staat-Narrativ beziehungsweise diesen ZOG-NWO-Bausteinen sind. Es gibt zum Beispiel eine Frau namens Jennifer Bielek, die auch von Parker schon mehrfach verlinkt wurde, die über das transhumane Judentum spricht, was einfach nur bedeutet, dass die Juden hinter der sogenannten Transgender-Ideologie stecken. Und damit ist sie nicht allein. Also Helen Joyce zum Beispiel ist eine transfeindliche Autorin, die fälschlicherweise behauptet, dass George Soros, der aktuelle ZOG-Überjude quasi, 100 Millionen Dollar an die Human Rights Campaign gespendet hat, um die Rechte von Transmenschen zu unterstützen. Und diese Lüge, also die Joyce halt geschrieben hat, die hat sie vermutlich von Bielek übernommen. Auch das beschränkt sich jetzt nicht nur auf diese TERFs, die da immer so mit den Nazis irgendwie so rumfüßeln. Das heißt, auch waschechte Nazis spielen da wieder mit. Also in Atlanta, im Bundesstaat Georgia in den USA, sind zum Beispiel im April eine ganze Reihe von Flyern aufgetaucht, die das Narrativ verbreiten, dass Juden dafür verantwortlich sind, dass Kinder zu Transjugendlichen werden. Die Gruppe, die diese Flyer verbreitet, nennt sich Goyim Defense League, also Nicht-Juden-Verteidigungsliga. Das heißt, hier sieht man schon wieder diese Opferhaltung, beziehungsweise die Verdrehung von Opfer und Täter. Und die Nichtjuden stellen sich als Unterdrückte dar. Die GDL, also die Goyim Defense League, ist eine krass rechtsextreme Gruppe, offen antisemitisch, sie leugnen den Holocaust, sie behaupten, die Juden seien für den 11. September verantwortlich, sie sind White Supremacists, sie sind anti-queer, sehr viel ZOG und sie verunglimpfen Juden als Degenerierte, die Kinder belästigen und Pornografie, Abtreibung und die sogenannte Queer-Ideologie pushen. Und diese Flyer sind offene Morddrohungen. Da steht, dass Groomer die Schlinge verdient, das heißt gehängt werden sollen. Und es gibt ein satanistisches Pentagramm mit der Transflagge. Und da steht, man soll satanistische Pädophile boykottieren oder mit ihnen in der Hölle brennen. Hier gibt es also eine ganz klare Verbindung von Antisemitismus und Transfeindlichkeit. Aber oftmals werden auch einfach queere Menschen, queere Gruppen selber als die Strippenzieher dargestellt, die die Kinder manipulieren und sie mit einer Art Gehirnwäsche vertransen, verschwulen oder verqueren. Das heißt, meistens finden wir das Narrativ vom Juden als Strippenzieher, aber der YouTuber John Duncan weist darauf hin, dass es auch Ähnlichkeiten zwischen antisemitischen und transfeindlichen Stereotypen gibt, sodass hin und wieder der Strippenzieher und die Marionette in ihren Charaktereigenschaften auch in eins fallen können. Also sowohl jüdische als auch Transmenschen werden als die anderen dargestellt, als Scheinmenschen oder Hochstapler, die versuchen, im Geheimen unter uns zu bleiben, wie zum Beispiel die Hybriden aus der 6. Folge der 1. Staffel. Und um sie zu entlarven, verwenden also beide Gruppen, also sowohl die antisemitischen als auch die transfeindlichen Gruppen, zum Beispiel Gesichtszüge, Schädelform und Körperproportion. Das heißt, selbst wenn man kein vollständiges Narrativ aufbaut, können sich zum Beispiel AntisemitInnen in transfeindlichen Inhalten durchaus wiederfinden, weil man dort schon bekannte Versatzstücke wiederfindet und sich dadurch ideologisch ganz zu Hause fühlen kann. Daher ist es nicht verwunderlich, dass selbst Menschen, die nicht offen zu den Neonazi-Gruppen gehören, die ihre Veranstaltungen besuchen, von den Erkenntnissen sprechen, die Hitler in quasi Mein Kampf über lügende, intrigante jüdische Eliten hatte.
Diese Idee, dass die Juden die Jugend verderben, die gab es ja auch schon bei den Nazis. Also Juden und Jüdinnen, die durch ihren Einfluss die Sexualmoral einer ganzen Bevölkerung zerstören und damit die Nation zu Fall bringen. So das Narrativ dort.
Genau, also Sexualität und Nation ist hier oft auch miteinander verbunden. Es wird ganz oft gleichgesetzt, es ist quasi eins. Das heißt, es sind nicht nur Individuen, die in Gefahr sind, sondern es ist der sogenannte Volkskörper, der krank ist und geheilt werden muss. Ansonsten reißt es alle ins Verderben. Also in gewisser Weise das, was auch Onishi beschreibt, wenn er Angst hat, die gesamten USA in den Abgrund zu reißen, wenn er jetzt zu dolle mit seiner Freundin rumknutscht. Momentan ist der Fokus sicherlich auf Transmenschen und dabei sind die Stereotype über Transfrauen und Transmänner teilweise recht unterschiedlich. Also Transfrauen werden oft als übergriffige Monster dargestellt, Transmänner hingegen gelten eher als Opfer, also sie sind verwirrt und in die Irre geführt, sie werden laut Natalie Wynn total infantilisiert. Oft erwischt es dann auch nicht-binäre Leute, über die man sich dann oftmals lustig macht und einfach behauptet, dass es sie gar nicht gibt. Das heißt, sie werden aus der Existenz einfach wegdefiniert. Lesben, Schwule, Bisexuelle und andere Gruppen sind im Vergleich momentan noch nicht so massiv ein Thema, aber diese Ideologie, über die wir schon in der letzten Folge gesprochen haben, also die angeblich echte Cis-Heteronorm, die nur durch ein fakes Queersein überdeckt wird, das ist überhaupt nicht neu, sondern zieht sich durch all diese Narrative. Und viele Dinge, die heute über Transmenschen gesagt werden, wie dieses, naja, also wenn Transfrauen in der Umkleide mit Cis-Frauen sind, dann sind das alles in Wirklichkeit Spanner, dann gucken die mir da was weg. Denselben Vorwurf gab und gibt es gegen Schwule, Lesben und Bisexuelle genauso. Dass andere Mädchen sich nicht neben mir umziehen wollten, weil sie denken, dass ich ihnen was weggucke, weil ich nicht hetero bin, das habe ich auch schon als queere Jugendliche zu hören bekommen und da bin ich sicherlich nicht die Einzige.
Das heißt, du siehst schon auch historische Kontinuitäten zwischen dem Sexualitätsverständnis der Nazis im Dritten Reich und der aktuellen queerfeindlichen Moralpanik?
Ja, ich denke, es gibt da Zusammenhänge, wobei das Sexualverständnis durchaus komplexer war, also bei den Nazis. Also nicht nur so repressiv Antisex, wie wir es heute vielleicht denken, und auch nicht immer analog zu christlicher Sexualmoral. Dagmar Herzog beschreibt in ihrem Buch Sex and Fascism, wie Nazis einerseits christliche Bilder nehmen, um Sexualität zu beschreiben im völkischen Kontext, aber gleichzeitig oftmals auch im Clinch lagen mit den Kirchen, weil unter den Nazis die Sexualmoral für die Erwünschten gar nicht so restriktiv war, wie es teilweise angenommen wird. Etliche Nazi-Blätter fanden vorehelichen Sex und außerehelichen Sex vollkommen in Ordnung, solange es ihren Vorstellungen von reinem Erbgut und Rasse entsprach. Für die Leute aber, die es nicht reinpassen, gab es dann halt immer diese Auslöschung in vielfältiger Weise. Das heißt, es gibt verschiedene Aspekte, die hier untrennbar miteinander verbunden sind. Die Förderung von quasi rassisch sauberem Sex, unter anderem, weil da die weißen arischen Kinder herkommen, daher auch Einschränkung der Verhütung und Abtreibung. Zweitens gibt es eine Regulierung der Sexualität und Fortpflanzung, zum Beispiel durch Verbote und schließlich Vernichtung von Leuten mit dem sogenannten unerwünschten Erbgut. Nun zum Beispiel jüdische Menschen, Sinti und Roma, Menschen mit Behinderung, aber auch als asozial stigmatisierte Menschen, bei denen dann oftmals Ideen von Klasse, Krankheit und Sexualität miteinander vermischt werden. Diese Regulierung und Vernichtung passiert dann zum Beispiel durch Zwangsabtreibung, Zwangssterilisation, Gesetze und Verbote. Und dann später durch die Vernichtung, zum Beispiel in der Aktion T4, aber natürlich auch in Lagern und so weiter. Und als dritten Aspekt gibt es den Versuch, Homosexualität entweder zu heilen, also einerseits durch die Beseitigung der schlechten Einflüsse, die angeblich die Homosexualität verursacht haben, aber auch durch Zwang zu Aktivitäten, die den Geschlechterrollen entsprechen, also zum Beispiel Sport für Schwule, um sie wieder zu Heteros zu machen. Die Idee dahinter ist, dass die Geschlechtsidentität quasi durcheinander gekommen ist, wobei es bei den Nazis vor allem um die Verweiblichung von Männern ging. Und von dieser angeblich verwirrten Identität wird dann in einem zweiten Schritt die Homosexualität verursacht. Das heißt, eigene Geschlechtsidentität und sexuelle Orientierung sind hier kausal miteinander verknüpft. Und wenn man das eine gerade zieht, also Männer wieder zu echten Männern macht, dann zieht die Orientierung automatisch mit und die Männer werden dadurch wieder hetero. Und wenn das nicht funktioniert, dann werden die Unheilbaren ebenfalls vernichtet.
Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon über die sogenannte Konversionstherapie, die keine Therapie ist, sondern eine Form von Umpolungsfolter gesprochen. Gibt es da auch direkt Zusammenhänge oder sind die heutigen Gruppen, die so etwas durchführen, da ganz alleine drauf gekommen?
Also Luke Wilson, der ja selber von Umpolungsfolter betroffen war und über den wir letzte Woche schon kurz gesprochen haben, der hat ja erst an der Liberty-Universität studiert und dann später hat er an einer anderen Universität einen Vortrag von Dagmar Herzog besucht, also die dieses Buch geschrieben hat, wo sie über diese Ideologie der Nazis an auch gesprochen hat. Und Wilson sagt selber so, das kommt mir alles irgendwie recht bekannt vor. Und Herzog hat es dann wohl laut Wilson auch bestätigt. Das heißt, auch wenn in der heutigen Umpolungsfolter Leute nicht direkt totgeschlagen werden, ist die inhaltliche Basis doch recht ähnlich. Also dieses Mannwerden, Heterowerden durch Sport, das wurde Wilson zum Beispiel auch nahegelegt. Also ich habe jetzt nichts gegen Sport, ich habe auch nichts gegen Leute, die irgendwelche männlich konnotierten Aktivitäten betreiben wollen. Aber diese Dinge gezielt einzusetzen mit der Idee, dass man damit Leuten ihr Quersein austreiben kann, das ist genau das Problem.
Wie würdest du die aktuelle Gesetzgebung zu Umpolungsfolter in verschiedenen Ländern einschätzen?
Tja, also wie schon bei der Gesetzgebung zur Abtreibung oder auch beim aktuellen Selbstbestimmungsgesetz hat die Legislative schon einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, aber es dann mal wieder nicht komplett durchgezogen. Also die berühmten deutschen Spezialitäten, so Halbgares und Unfertiges, aber es ist irgendwie besser als nichts. Es gibt in etlichen Ländern verschiedene Verbote von Umpolungsfolter, manche wie in Deutschland und mit einem Fokus dann auch auf Minderjährige. Aber es gibt auch Vorreiter wie zum Beispiel Island, wo das inzwischen komplett verboten ist und auch mit saftigen Haftstrafen und wo auch Transpersonen von diesem Verbot halt geschützt werden. Großbritannien kriegt es zumindest momentan noch nicht so richtig auf der Reihe mit der Transinklusion, was ja auch zu der massiv transfeindlichen Stimmung im Land passt. Und in den USA ist die Lage vom jeweiligen Bundesstaat abhängig. Das heißt, teilweise ist es verboten, teilweise nicht, teilweise wurden auch Verbote zurückgenommen. Natürlich aufgrund von Druck von der Republikanischen Partei. Das heißt, nur weil es jetzt diese Gesetze gibt, wie zum Beispiel in Deutschland, sollten wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Wenn Rechte an die Macht kommen, kann das auch ganz schnell wieder kippen. Was uns aber klar sein muss, ist, dass alle möglichen Organisationen und auch Einzelpersonen Umpolungsfolter durchführten und teilweise auch noch durchführen. Und auch die gesetzlichen Einschränkungen haben sicherlich nicht dazu geführt, dass es das gar nicht mehr gibt, sondern dass es lediglich mehr im Untergrund passiert. Nicht alle Organisationen und Personen sind dabei religiös geprägt und auch unter PsychologInnen war Homosexualität ja lange Zeit sehr stigmatisiert. Also auch zum Beispiel die Tochter von Freud hat davon geredet, Homosexualität zu heilen und so. Aber viele haben schon einen religiösen Hintergrund. Bei den Katholiken ist vor allem die Organisation Courage sehr aktiv und das auch international. Bei den Evangelikalen ist es heute vor allem die 1980 von Andrew Kominski gegründete Gruppe Desert Stream, auch bekannt als Living Waters aus den USA. Die hat international Ableger, die teilweise den gleichen Namen haben, wie zum Beispiel Torrent de Vie in Frankreich oder Wüstenstrom in Deutschland und in der Schweiz, über die wir in der letzten Folge schon kurz gesprochen haben. Die vertreten auch sehr ähnliche Inhalte, sind aber rechtlich oft von der Mutterorganisation getrennt. Living Waters selber ist eine Untergruppe von der 1976 gegründeten Gruppe Exodus International, bei der Kominski zeitweise dann auch Präsident war. Exodus hat sich 2013 selbst aufgelöst, weil sie eingesehen haben, dass Umpolungsfolter erstens nicht funktioniert und dass sie zweitens großen Schaden angerichtet hat. Aber Living Waters gibt es nach wie vor. Und die sind auch online sehr aktiv. Also die haben ein Filmarchiv, einen Podcast und so weiter. Exodus steht im engen Zusammenhang mit der von Dobson gegründeten evangelikalen Gruppe Focus on the Family, die zunächst nur mit so Radiosendungen und so angefangen haben, aber inzwischen etliche Unterorganisationen haben, mit auch international ausgestrahlten Radiosendungen, Fernsehsendungen und so weiter. Dobson hat Focus on the Family bis 2010 geleitet, also mehr als 3 Jahrzehnte. Das heißt, das ist wirklich sein Ding, ne? Das ist sein Baby. Und er ist heute dort auch noch sehr einflussreich. Prominente Mitglieder von Exodus, wie zum Beispiel John Polk, waren in beiden Gruppen aktiv, also sowohl in Focus on the Family als auch in Exodus. Und Untergruppen wie Love Won Out, also diese Umpolungsfolter-Klitsche von Focus on the Family, oder der Nationale Tag des Dialogs, die wurden zwischen diesen beiden Gruppen hin und her gereicht. Das heißt, Exodus und Focus on the Family sind finanziell, personell, organisatorisch und ideologisch auf jeden Fall miteinander verbandelt. Und 1994 war Dobson, also mal ganz nebenbei, auch Mitbegründer der Organisation Alliance Defending Freedom, die früher American Defense Fund hieß. Die ADF ist heute noch sehr aktiv und die hat sich auch damals schon unter anderem für die internationale Kriminalisierung von Abtreibung und Homosexualität eingesetzt. Aber auch ansonsten hat die ihre Finger überall mit drinne. Ob nun queerfeindliche Gesetze in Russland, Anti-Trans-Gesetze oder wenn es um Abtreibung oder Covid-19-Schutzmaßnahmen geht, die sind einfach überall und mit Vitamin B bis in den obersten Gerichtshof der USA und sie haben sehr viel Cash.
Okay, das heißt, Dobson ist da so eine Schlüsselfigur zwischen Organisationen, die Umpolungsfolter betreiben, und dieser ADF, die sich in Gesetzgebung einmischen. Das heißt im Endeffekt, Dobson ist Berufsevangelikaler.
Heute ja, aber vorher war Dobson eigentlich Psychologe. Aber als 1973 Homosexualität nicht mehr als Geisteskrankheit klassifiziert wurde, ist er dann aus dem amerikanischen Psychologieverbund ausgetreten, also aus Protest, und hat dann 3 Jahre später auch mehr oder weniger seinen Job im Krankenhaus hingeschmissen und hat dann ein Jahr später Focus on the Family gegründet. Also Dobson ist echt ein absoluter Fundi, und also wenn ich mir überlege, was er sonst noch so von sich gibt, also auch diese Reinheitskultur, von der in der Einleitung die Rede war, und wie viel Einfluss er und seine Organisation hatte und auch immer noch hat, dann wird mir wirklich so ein bisschen schlecht. Bevor er jedoch dieses Medienimperium gegründet hatte, arbeitete Dobson unter anderem eine Zeit lang als Assistent in einem Eheberatungszentrum unter Paul Popenoe in Los Angeles. Und er war dort nicht nur irgendein Mitarbeiter. Als Popenoes Assistent hat Dobson eine Menge Publikationen verfasst, die Popenoes Ideen einem breiten Publikum nahebringen sollten. Das heißt, seine Schriftstellerkarriere begann unter Popenoe und er war nicht nur Forschungsassistent, sondern laut Onishi auch die öffentliche Stimme für Popenoe. Und Popenoe wiederum schrieb dann auch die Einleitung von Dobsons ersten Buch Disziplinierung Wagen von 1970.
Wer ist dieser Popenoe? War das auch ein evangelikaler Fundamentalist wie Dobson?
Popenoe war nicht religiös wie Dobson, er war ein Atheist und Eugeniker. In Kalifornien gab es schon 1909 so Zwangssterilisationen und Popenoe hat darüber mehrfach geschrieben und diese Tausende von Operationen hat er auch gut geheißen. Und diese Schriften wurden dann ins Deutsche übersetzt und inspirierten dann deutsche sogenannte Rassetheoretiker. Also 1934 schreibt Popenoe dann wiederum über das Gesetz zur Zwangssterilisation, das die Nazis dann im Jahr davor verabschiedet haben. Und er fand das natürlich total klasse. Außerdem hat Popenoe vor und nach dem Krieg regelmäßig Kontakt zu Ottmar von Verschur. Popenoe schreibt auch wohlwollend über die Veröffentlichung von Verschur. Und das bis zum Tod Verschurs 1969. Und er besuchte ihn wohl auch mal in Deutschland. Also diese beiden, also Popenoe und Verschur, die waren schon ziemlich dicke miteinander. Sowohl auf inhaltlicher als auch auf persönlicher Ebene. Und wenn wir jetzt mal so nachdenken, okay, also von 1946 bis 1969, das heißt 23 Jahre lang, haben Popenoe und Verschur viel Kontakt und Dobson hat bei Popenoe vor der Gründung von Focus on the Family gearbeitet, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Dobson von dem Kontakt zwischen Popenoe und Verschur wusste und mit Verschurs Inhalten auf jeden Fall vertraut war. Also Verschur starb 1969 und ein Jahr später veröffentlichte Dobson sein erstes Buch mit dieser Einleitung von Popenoe. Das heißt, Dobson hat wahrscheinlich mit Popenoe gearbeitet, während Verschur noch lebte und mit Popenoe in Kontakt stand.
Und war Verschur auch Eugeniker?
Ja, Verschur war einer der wichtigsten Eugeniker in der Nazizeit und Herausgeber der Zeitschrift Der Erbarzt. Er war bei den Sterilisationsgesetzen involviert und er war ab 1936 Richter am Erbgesundheitsgericht, wo halt diese Sterilisationsgesetze umgesetzt wurden. Und die ganze Zeit über war er akademisch tätig, hat so Lobesreden auf Hitler gehalten, hat eine Menge Bücher geschrieben. Also der war mittendrin in diesem ganzen Nazisumpf, auch wenn er später bei der Entnazifizierung so nur als Mitläufer eingestuft wurde. Verschur selber ist den meisten heutzutage gar nicht so bekannt, aber einer seiner Doktoranden und Mitarbeiter sicherlich schon. Das war nämlich Josef Mengele. Und in den Experimenten, die Mengele in Auschwitz an Häftlingen durchführte, da war Verschur auch direkt und indirekt involviert. Das heißt, auch Verschur und Mengele waren wiederum ziemlich dick miteinander.
Okay, Das heißt, Verschur, Mengele und Popenoe hatten alle recht ähnliche Ansichten und waren auch alle recht zeitgleich unterwegs. Und Popenoe hat dann Dobson sehr stark beeinflusst, der seitdem unter anderem massiv Queerfeindlichkeit und Umpolungsfolter pusht.
Genau, weil eben diese Ideen nicht so weit auseinander liegen, wie wir vielleicht heutzutage denken. Also Popenoe hat parallel zu seinen sogenannten Forschungen in der Eugenik schon seit 1930 diese Eheberatung in Los Angeles betrieben. Das heißt, das sind bei ihm zwei Seiten einer Medaille. Also sogenannte negative Eugenik, die bestimmte Fortpflanzung verhindern will, bei der Waste Humanity, also Abfallmenschen, wie Popenoe es nennt, und positive Eugenik, die bestimmte Fortpflanzung begünstigen will. Also zum Beispiel durch diese Eheberatung. Und diese Neukodierung alter Inhalte wird auch dadurch deutlich, dass Popenoe in diesem Eheberatungszentrum zum Beispiel Worte wie Vererbung und zwischenmenschliche Kompatibilität explizit als Code für Rasse verwendete. Das heißt, von dieser Dreieinigkeit bei den Nazis, also Befürwortung und Förderung von eugenisch sauberem Heterosex, unter anderem durch Eheberatung, Heilung bzw. Vernichtung von Homosexualität und Auslöschung von eugenisch Unerwünschten, ob nun Fortpflanzung oder die Menschen selber. Davon deckt Dobson die ersten zwei ab als Eheberater und Homohasser und Popenoe deckt vor allem den ersten und den letzten Teil ab als Eheberater und Eugeniker, wobei auch Popenoe wohl darüber nachgedacht hat, mit Elektroschocks zum Beispiel Homosexualität zu unterdrücken und Dobson auch immer wieder Angst vor der sogenannten Rassenvermischung hatte. Das heißt, es gibt da keine klaren Grenzen. Aber nur weil Popenoe sich nach dem Krieg nicht mehr so explizit mit Eugenik beschäftigt hat wie davor, heißt es nicht, dass er seine zutiefst rassistischen und menschenverachtenden Äußerungen jemals wirklich hinter sich gelassen hat. Und er hat sie auch niemals revidiert oder sich distanziert oder so. Und dieses Eheberatungszentrum, das wurde unter anderem von den gleichen Geldgebern finanziert, die in den Jahrzehnten davor schon seine Veröffentlichung zu Eugenik unterstützt haben. Das heißt, inhaltlich, personell und auch finanziell ist das alles untrennbar miteinander verflochten.
Wir haben ja in den vorherigen Folgen mehrfach gesehen, dass Leute oftmals die medizinische Versorgung von Transmenschen sowohl mit Eugenik, mit Auschwitz, mit Menschenexperimenten der Nazis oder mit sogenannter Konversionstherapie vergleichen. Gerade beim letzten wird ja quasi angenommen, dass zum Beispiel Transmänner, die dann heterosexuell sind, in Wirklichkeit nur Lesben seien, aber denen quasi eine Transidentität eingeredet wird, um deren Homosexualität zu verhindern.
Genau, also sowohl TERFs als auch zum Beispiel Jordan Peterson benutzen diese Argumentation häufig, indem sie behaupten, dass es analog zu diesem Pray Away the Gay, also Homosexualität wegbeten, es heute ein Trans the Gay Away gibt, also ein Homosexualität wegtransen. Und diese Ansicht ist massiv verbreitet. Wenn man heute zum Beispiel das Wort Konversionstherapie in sozialen Medien sucht, dann ist es überall, aber es betrifft halt immer quasi Opposition gegen Transmenschen. Und das, obwohl es sich ja natürlich in vielerlei Hinsicht widerlegen lässt. Also Trans Away the Gay erklärt zum Beispiel überhaupt nicht, warum es etliche, teilweise auch recht prominente, lesbische, schwule, bisexuelle oder anders nicht heterosexuelle Transmenschen gibt, die es ja nach dieser Logik überhaupt nicht geben dürfte. Oder wenn man sich anguckt, mit wem TERFs zusammenarbeiten, nämlich zum Beispiel im Fall von Posy Parker, die arbeiten ja mit Nazis zusammen. Und das Verhältnis von Nazis im Dritten Reich zu Transmenschen spricht da Bände. Also das Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld in Berlin, das ja auch viele Transmenschen unterstützt hat, das wurde ja schon 1933 bei den Bücherverbrennungen vernichtet. Und Transmenschen und gender-nonkonforme Menschen sind zum Beispiel unter dem Schwarzen Winkel in Konzentrationslagern gelandet und dort auch ermordet worden. Heutige Nazis marschieren gegen Drag und Trans und alles, was in irgendeiner Art Gendergrenzen verletzt. Das ist alles auch wirklich gut dokumentiert und zuhauf bekannt, interessiert diese Leute aber nicht wirklich. Es ist wiederum eine sehr heimtückische Vertauschung von Opfer und Täter, in der genau das, was Queers angetan wurde und wird, dann Queers vorgeworfen wird, um es ihnen auch in Zukunft antun zu können. Also Umpolungsfolter wird marginalisierten Gruppen angetan und ist nicht etwas, das neue marginalisierte Gruppen produziert. Eine queerfeindliche Gesellschaft wird nicht mehr Transmenschen erschaffen, um weniger Homosexuelle zu haben. Denn Cis-Sein ist ein essentieller Bestandteil der cis-heteronormativen Hegemonie, die keine Abweichung duldet, ob nun in der sexuellen Orientierung oder in der Identität und die mit allen Mitteln aufrechterhalten werden soll, notfalls auch mit Gewalt und Vernichtung. Und in der nächsten Folge sprechen wir darüber, wie es aussieht, wenn denn niemand an die Kinder denkt.
Die Leute werden wach. Und dann schnappen wir euch. Ganz einfach. Und dann geht ihr vor Gericht. Für euren Scheiß, den ihr verbreitet habt. Und ihr habt dazu beigetragen, dass die Leute weiter schön schlafen.
Literaturhinweise und weiterführende Links findet ihr in der Beschreibung der Sendung auf freie-radios.net.